Bei uns geht's jetzt weiter mit dem Programm auf Deutsch.
Willkommen zum Wochenendprogramm von Radio Prag, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Margareta Kachlíková und ich werde Sie durch die Sendung begleiten. Im Kapitel aus der tschechischen Geschichte geht es um die Zwangsarbeiter, diesmal aber nicht um diejenigen, die während des Zweiten Weltkriegs in Hitlerdeutschland arbeiten mussten, sondern um Tschechoslowaken, die unmittelbar nach dem Krieg in die Sowjetunion verschleppt wurden. Auch in unserer Sprachsendung Tschechisch gesagt blicken wir in die Geschichte zurück, nämlich in die Zeit der Habsburger Monarchie. Aktuell ist dagegen der Kultursalon. Er gilt dem deutschsprachigen Filmfestival, der in der vergangenen Woche in Prag und Brünn ausgetragen wurde. Bleiben Sie dran, ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Über 75.000 tschechische Bürger sind in den zurückliegenden Jahren für KZ und Zwangsarbeit in Hitlerdeutschland entschädigt worden. Anders erging es jeden Tschechoslowaken, die unmittelbar nach dem Krieg in die Sowjetunion verschleppt wurden. Schwerstarbeit, Unterernährung, Vergewaltigungen, tödliche Krankheiten wie Typhus, die meisten starben in den Lagern. Nur wenige überlebten, doch sie warten meist noch heute auf eine Entschädigung. Mehr dazu in einer Ausgabe unserer Sendereihe Kapitel aus der tschechischen Geschichte von Till Janzer und Milena Strafeldová. Sie hören eine Wiederholung vom Juni 2008.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Frühjahr 1945, die Rote Armee rückt von Osten in das Gebiet der heutigen Tschechischen Republik ein. Für die meisten Menschen dort bedeutet dies die Befreiung nach 6 Jahren deutscher Besetzung, soweit sie keine Anhänger Hitlers waren. Aber nicht für alle, denn im Gleichschritt mit der Armee marschiert auch der sowjetische Geheimdienst und startet seine Verhaftungswelle. Im schlesischen Teil des Landes bezahlen einige Bewohner dafür, dass niemand so recht weiß, ob das Gebiet eigentlich zur Tschechoslowakei, Polen oder Deutschland gehört. Dazu kommen willkürliche Verhaftungen. Doch ansonsten gehen die NKWD-Offiziere nach genauen Listen vor.
Genau nachweisbar ist die Verhaftung von rund 500 Menschen. Die wirkliche Zahl dürfte aber etwas höher gelegen haben. Nach Schätzungen waren es 1.000 bis 1.500 Menschen.
Sagt Wladimir Bistrov, der jahrelang als Vorsitzender einer Bürgervereinigung den tschechischen Opfern des sowjetischen Gulag geholfen hat. Von den gezielten Verhaftungen betroffen sind Angehörige der Exilregierung der Karpato-Ukraine und die russischen Emigranten, die nach dem Ersten Weltkrieg vor den Bolschewiken geflohen waren. Zu ihnen gehört auch die Familie von Viera Sosnarova. Selbst ist sie damals 14 Jahre alt. Als ihre Mutter verhaftet wird, geraten auch sie und ihre um 5 Jahre jüngere Schwester in sowjetische Gefangenschaft. Man treibt sie in Viehwaggons, in denen sie nach Sibirien gebracht werden, zur Zwangsarbeit.
Ich habe viele Jahre im Wald die schwerste Arbeit verrichtet. Dann war ich in den Asbestminen. Asbest, das ist eine fürchterliche Arbeit. Sehr viele Leute sind dabei umgekommen, unter ihnen auch viele Tschechen.
Erinnert sich Viera Sosnarova. Dabei war Vieras Mutter nicht einmal aus politischen Gründen aus Russland geflohen. Sie hatte sich vielmehr in einen tschechischen Legionär verliebt und war einfach durchgebrannt. Doch der NKWD hat sie als Konterrevolutionärin auf seinen Listen. Beim Zusammenstellen der Listen hatten die tschechoslowakischen Kommunisten bereitwillig dem sowjetischen Geheimdienst geholfen, mit schweren Folgen für Viera Sosnarova und ihre Familie. Das Martyrium begann bereits beim Transport nach Sibirien. Sie und ihre Mutter wurden von den russischen Soldaten vergewaltigt. In den Lagern zwischen dem nordrussischen Archangelsk und dem sibirischen Irkutsk setzen sich die Vergewaltigungen fort. Dazu kam die Unterernährung.
Das Schlimmste waren die Quälereien, die Vergewaltigungen und der furchtbare Hunger. Sibirien, die Taiga, das ist das Ende der Welt. Zu essen bekamen wir Fische, die verendet waren. Jedes einzelne Gras, alles wurde gegessen.
Travu, gdy jako libedu, všechno se pojedlo.
18 Jahre lang sollte das Martyrium dauern. Vera Sosnarova hat alles überlebt, inklusive einer Typhuserkrankung. Als Stalin starb und die politische Tauwetterperiode anbrach, dachte auch sie, dass sie nun zurückkehren könne.
In den 50er Jahren ließen sie auch die Deutschen bereits nach Hause. Alle fuhren sie nach Hause. Wir aber durften und durften nicht.
Sagt die heute 77-jährige Frau und fügt an.
Und als sie uns endlich nach Hause gelassen hätten, wollte unsere Regierung uns nicht. Ich habe an den Präsidenten geschrieben, an den ersten, an den zweiten, aber Antwort erhielt ich keine. Kurzum, sie haben uns nachher gesagt, dass uns unsere Regierung nicht will.
Vera Sosnarova wurde gedrängt, die sowjetische Staatsbürgerschaft anzunehmen. Sie weigerte sich aber. Um jeden Preis wollten sie und ihre Schwester zurück in die Tschechoslowakei. Das gelang erst 1963. Willkommen waren sie dort aber nur als billige Arbeitskräfte, wie sich zeigte. In der Nähe der südmährischen Stadt Znojmo wurden sie einer Kolchose zugeteilt.
Alle haben dort gutes Geld verdient. Wir haben die gleiche Arbeit gemacht, aber wir haben halb gehungert, obwohl wir zu Hause waren. Als wir fragten, warum wir so wenig Geld bekommen, meldete sich einer der Kommunisten. Was wir denn wollten, wir sollten froh sein, dass man uns aus Sibirien geholt hätte. Er sagte einfach, dort werdet ihr vor Hunger verreckt. Ihr müsst 10 Jahre lang als billige Arbeitskräfte arbeiten.
Dazu kam, dass niemand etwas von der Internierung in Sibirien wissen durfte. Schon bei der Ankunft mussten sie eine Schweigeverpflichtung unterschreiben. Es ist dasselbe Schicksal, das auch deutsche Frauen aus dem Gebiet der DDR hatten.
In Prag warteten sie auf uns und brachten uns aufs Ministerium und in die sowjetische Botschaft. Überall mussten wir unterschreiben, dass wir niemanden auch nur ein Wörtchen sagen, wo wir die 20 Jahre waren. Und falls wir dies verraten würden, wären wir innerhalb von 24 Stunden wieder zurück in Sibirien. 30 Jahre lang habe ich das in mir getragen, solange hier die Kommunisten an der Macht waren. Ich habe Angst gehabt, den Mund aufzumachen. Das tat ich dann erst nach der gesamten Revolution. Ich habe es nicht mehr ausgehalten.
Doch eines hat Vera Sosnarova bis jetzt nicht erreicht, eine Entschädigung für die Jahre in Sibirien zu erhalten. Wladimir Bystrov hat über Jahre hinweg als Leiter der Bürgervereinigung Oni Byli Prvni den tschechischen Zwangsarbeitern aus dem Gulag bei der Rehabilitation geholfen. Oni Byli Prvni heißt, sie waren die Ersten. Diese ersten Opfer des Kommunismus haben es schwer, ihre Zeit in den Lagern nachzuweisen.
Als die Leute ab dem Jahr 1953 in die Tschechoslowakei zurückkehrten, hat sie an der Grenze gleich die Staatssicherheit in Empfang genommen und Protokolle erstellt. In allen Protokollen ist vermerkt, die sowjetische Seite hat keine Dokumente übergeben.
In tschechischen oder slowakischen Archiven existieren deswegen keine offiziellen Nachweise, außer den Suchmeldungen der Angehörigen. Eine solche Suchmeldung aufzugeben, dazu gehörte aber zu stalinistischen Zeiten großer Mut. Viele Menschen flüchteten nach der Verhaftung ihrer Familienmitglieder stattdessen lieber in den Westen.
Und in den sowjetischen, also heute russischen Archiven, können Privatpersonen, und das sage ich bewusst, nur zufällig Informationen finden. Dazu muss man viele Bedingungen erfüllen und sich dann in der äußerst verzweigten Struktur der Archive der einzelnen Lager zurechtfinden.
Und das ist keine Arbeit für die Betroffenen selbst, die heute hochbetagt sind. Und leider auch keine Arbeit für eine Bürgerinitiative. Viele Opfer haben deswegen die Frist für die Stellung eines Antrags auf Entschädigung verpasst. Beschämend für den tschechischen Staat ist jedoch, urteilen Fachleute, dass auch dort, wo Nachweise vorhanden sind, die Sozialversorgungsanstalt CSSZ sich bereits mehrfach geweigert hat, diese anzuerkennen.
Soweit unser Geschichtskapitel von Till Janzer und Milena Straffeldova. Und nun macht Till Janzer auch gleich weiter, und zwar mit dem Radiofeuilleton.
Radiofeuilleton.
Wir Deutschen wissen, dass unsere Fußballnationalmannschaft seit der WM 2006 ihr Gesicht gewandelt hat. Es ist vor allem schöner geworden und man hat auch manchmal Spaß am Dargebotenen. Ich habe in den 80er Jahren begonnen, die Spiele der DFB-Auswahl zu verfolgen. Damals ging es um Rennen, Kämpfen, Schießen, diese so grauseligen deutschen Tugenden. Und das hat das Image der deutschen Mannschaft im Ausland auf lange Zeit hinaus mitgeprägt, für mich vor allem hier in Tschechien. Wie häufig habe ich das in den Zeitungen gelesen und im Fernsehen gehört? Bulldoggenfußball, die walzen wieder alles nieder. Mein inneres Auge hat dann deutsche Wehrmachtssoldaten gesehen, wie sie Grenzbalken hochstemmen und mit Panzerwagen in die Tschechoslowakei eindringen. Die Geschichte lässt sich leider nicht mehr ändern, der deutsche Fußball hingegen schon. Und da muss ich sagen, danke ich dem deutschen Team wirklich. Eine kleine Szene. Ich sitze im Restaurant und höre, wie sich ein Paar mittleren Alters über die Fußball-EM unterhält. Ich spitze also die Ohren, weil das interessiert mich. Er sagt, dass es ein Finale Deutschland gegen Russland geben könnte. Sie entgegnet etwas im Sinn von ausgerechnet die beiden, worauf der Mann antwortet, die haben aber beide im Viertelfinale sehr gut gespielt. Und das ist nicht der einzige Fall. Was wurde auch in Tschechien über das deutsche Team hergezogen, als es 2002 bis ins WM-Finale kam? Jetzt steht Deutschland erneut im Finale. Nur einmal aber habe ich wieder die verbalen Vereinfachungen gehört. Vor dem Spiel gegen Portugal hieß es im Fernsehen, dass die deutsche Maschinerie wieder angelaufen sei. Das war aber auch schon alles. Ich fühle derzeit eine Erleichterung. Selbst wenn der durchschnittliche tschechische Fußballfan kaum jemals bei sich eine spontane Liebe zum deutschen Nationalteam entdecken dürfte, bin ich einfach froh, dass mir Plumpheiten diesmal erspart geblieben sind. Dank dem deutschen Spiel, das insgesamt nicht sehr viel schlechter war als das anderer Teams bei der EM. Man soll den Tag natürlich nicht vor dem Abend loben, das Finale steht erst noch an. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass diese etwas zu häufig bemühte Floskel von den Sportlern als Botschafter eines Landes bei Jogis Jungs diesmal gar nicht so falsch ist.
Soweit das Kapitel aus der tschechischen Geschichte. Sie hören immer noch Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. In unserem Programm folgt nun der Sprachkurs, der mit dem Oktoberstaatsfeiertag eng zusammenhängt. Willkommen bei Tschechisch gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer. Der 28. Oktober ist in Tschechien ein Staatsfeiertag. Er erinnert an die Entstehung des selbstständigen tschechoslowakischen Staates.
Den vzniku samostatného československého státu.
Am 28. Oktober 1918 entstand die Tschechoslowakische Republik.
Československá republika.
Die auch als erste Republik.
První republika.
Bezeichnet wird. Wir wollen aber im heutigen Sprachkurs in die Zeit vor diesem Meilenstein schauen. Damals waren die Länder der böhmischen Krone,
Země Koruny České,
noch Bestandteil eines größeren mittel- und südeuropäischen Gesamtstaates,
Soustátí.
Welche Namen gab es damals für diesen Vielvölkerstaat,
Mnohonárodní stát,
dessen Existenz 1867 durch den österreichisch-ungarischen Ausgleich
Rakousko-Uherské vyrovnání
begann und 1918 durch die Niederlage im Ersten Weltkrieg
První světová válka
zu Ende ging. Die amtliche Staatsbezeichnung war österreichisch-ungarische Monarchie
Rakousko-Uherská monarchie
oder einfach Österreich-Ungarn
Rakousko-Uhersko.
Vorsicht beim Namen Ungarn. Dieser wird im historischen Sinne als
Uhersko
bzw.
Uhry
ins Tschechische übersetzt. Der heutige ungarische Staat heißt allerdings
Magyarsko.
Weitere Bezeichnungen für Österreich-Ungarn sind Doppelmonarchie,
Dvojmonarchie,
Donaumonarchie,
Podunajská monarchie
bzw. K&K-Monarchie,
CAK-Monarchie.
Also kaiserliche und königliche Monarchie.
Císařsko-královská monarchie.
Das K&K wird als
CAK
bzw. nur
CK
ins Tschechische übersetzt, und zwar als Abkürzung für kaiserlich und königlich.
Císařsko-královský.
Und da die Habsburger
Habsburkové
als Kaiser und Könige diesen Staat regierten, hieß er auch Habsburger-Monarchie.
Habsburgská monarchie.
Auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden.
Der Tatortschauspieler Edgar Selge, Karl Markovic, den man unter anderem aus Die Fälscher und Kommissar Rex kennt, sowie Comiczeichnerin und Regisseurin Ziska Riemann. Sie alle haben persönliche Geschichten, die sie mit Prag verbinden. Im Rahmen des Festivals deutschsprachiger Filme waren sie an die Moldau gereist, um ihre Filme vorzustellen. Gegenüber Radio Prag haben sie sich zu den Filmen und ihrem Bezug zu Prag geäußert. Sie hören eine neue Ausgabe unserer Sendereihe Kultursalon von und mit Lena Drummer.
Der Schauspieler Edgar Selge ist als einarmiger Kommissar aus dem Münchner Polizeiruf 110 und aus zahlreichen Theaterrollen bekannt. Nach Prag reiste er, um den Film Paul vorzustellen. Der Schauspieler sprach dabei nicht nur über seine Rolle, sondern auch über seinen persönlichen Bezug zu Prag.
Also ich glaube, das war 1968, das war Prager Frühling und ich hatte gerade die Schule fertig und sollte hier aufpassen auf die Katzen von einem tschechischen Geiger, der in Deutschland war. Ich war 3 Wochen hier und habe genau in dieser Zeit in Prag sein dürfen. Und da die meisten Menschen zu der Zeit auf der Straße waren, war es sehr leicht, Kontakt zu knüpfen. Und ich habe viele Menschen kennengelernt. Und Prag ist für mich nach wie vor der Prager Frühling. Das war ein unvergessliches Erlebnis.
Seine Verbindung zu Prag habe sich seitdem kontinuierlich gehalten, erzählt Selge.
Ich bin befreundet mit einem tschechischen Theaterregisseur, Dušan Parisek, der hier die Vatlo Komedia hat. Und ich arbeite mit ihm in Deutschland und schätze ihn sehr und habe viele Aufführungen hier gesehen von Schwab und Thomas Bernhard.
Der Film Poll, den Selge in Prag vergangene Woche vorgestellt hat, spielt in Estland.
Ich war 14 Jahre alt, so jung wie das Jahrhundert. Nie zuvor war ich in Poll gewesen, der Heimstatt meiner Familie. Doch ausgerechnet jetzt traf ich auf diesen Abgrund als Ort, Zeit und Gefahr, dem niemand von uns entrinnen sollte.
Es ist Sommer 1914. Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs steht kurz bevor und die Atmosphäre ist angespannt. Oda von Siering reist nach dem Tod ihrer Mutter aus Berlin auf das Gut ihres Vaters nach Estland. Odas Vater, ein Baltendeutscher, gespielt von Edgar Selge, widmet seine ganze Aufmerksamkeit der Hirnforschung. Doch seine Forschungserfolge lassen auf sich warten. Oda kapselt sich weitgehend von der Familie ab, verbringt ihre Zeit außerhalb des Gutes und schreibt Gedichte. Doch dann entdeckt sie auf einem ihrer Streifzüge einen verletzten Anarchisten und beschließt, ihm zu helfen. In Estland herrscht allgemeine Umbruchstimmung und Odas Familie steht vor einem unaufhaltsamen Zerfall. In diesem Rahmen entwickeln sich verschiedene Erzählstränge und jeder einzelne spitzt sich immer weiter zu.
Die richtige Leiche im richtigen Sarg zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und morgen bis pünktlich.
Der Film Atmen handelt von einem jungen Mann, der eine Ausbildung bei einem Bestattungsunternehmen macht. Es ist das Regiedebüt von Karl Markovic, das er beim Filmfest in Prag vorstellte. Markovic ist dem breiten Publikum bisher eher vor der Kamera bekannt, unter anderem aus dem Film Die Fälscher und aus der Fernsehserie Kommissar Rex. In dem Film geht es um den 19-jährigen Roman Kogler, der im Gefängnis sitzt. Während seiner Freigänge beginnt er seine Ausbildung zum Bestatter. 2 Welten dominieren den Film. Gitterstäbe, Mauern, Eisentüren auf der einen Seite, Tote, Leichenhallen, Friedhöfen auf der anderen. In diesen Umgebungen wandelt die wortkarge Hauptfigur. Markovic charakterisiert die Rolle folgendermaßen.
Jemand, der kein Leben führt, weil er nie gelernt hat, es zu führen, also auch kein Werkzeug hat dafür und keinen Antrieb. Nicht mal einen großen Leidensdruck hat, die Situation zu verändern, weil er auch gar nicht weiß, wofür.
Fahrten zur Arbeit, Fahrten zurück ins Gefängnis. Fahrten in die Keller von Krankenhäusern und in den Hof des Leichenhauses. Am Alltag des Hauptdarstellers entspinnen sich im Laufe des Films verschiedene Geschichten. Teilweise werden sie weiterverfolgt, teilweise verlaufen sie im Nichts. In dem Film ist die Darstellung von Toten ungewohnt explizit. Laut Markovic ist das Publikum teilweise auch schockiert gewesen, teilweise sind die Szenen aber auch so grotesk, dass gelacht werde. Der Film wurde bereits in zahlreichen Städten gezeigt. Toronto, Cannes, Sarajevo und nun Prag. Dazu sagt Markovic:
Ich habe schon das Gefühl gehabt, dass die Geschichte an und für sich überall verstanden wird. Und dass die Wirkung des Films, also das, was der Film kann, überall auch sehr stark ist.
Markovic betont, es gehe zwar um einen Gefangenen, einen verurteilten Straftäter. Trotzdem wollte er nicht das typische Täter ist immer auch ein Opfer. Es ginge vielmehr darum zu zeigen, wie sich Roman Kogler langsam mit sich und seiner Tat auseinandersetzt. Bei dem Filmfest sprach Markovic nicht nur von seinem Film, er erzählte außerdem von seinen Kindheitserinnerungen an Prag.
An Prag habe ich ganz frühe Assoziationen. Ich habe eine tschechische Großmutter und wir anderen Verwandte in Brünn besuchen und sind dann natürlich auch nach Prag. Und es gibt auch irgendwie ein Foto von mir noch damals mit viel zu kleinen Schuhen und das sind meine frühesten Erinnerungen an Prag. Kam dann ganz lange Zeit später erst wieder her, auch zum Drehen interessanterweise. Und finde das ganz erstaunlich. Man fühlt sich schon sehr zu Hause als Österreicher, aber auf eine angenehme Weise, weil es eben nicht zu Hause ist.
Siska Riemann zeichnet Comics und macht Filme. In Prag stellte sie ihren Streifen Lollipop Monster vor. Auf die Frage nach einem persönlichen Prag-Bezug erzählte sie:
Meine Mutter war beim Prager Frühling dabei, die ist hierher gefahren und hat mir das mal erzählt, alles, was er erlebt hat. So, sehr, sehr aufregend gewesen sein.
Viel Aufregung herrscht auch in dem Film Lollipop Monster. Hass, überquellende Freude, derbe Enttäuschung und Fassungslosigkeit. Der Film handelt von zwei 15-jährigen Mädchen, Una und Ari. Auf den ersten Blick sind sie so unterschiedlich wie Tag und Nacht. Ari ist blond, trägt bunte Tüllröcke mit grellen Strumpfhosen und knalligen Tops. Una hat dunkle Haare und ist immer in Schwarz gehüllt. So unterschiedlich das Aussehen, so unterschiedlich auch die Familien. Aris Mutter klammert sich an die Illusion einer perfekten Familienidylle. Dabei verdrängt sie, dass ihre Kinder fast erwachsen sind und eigene Probleme haben. Una wiederum hat der Selbstmord ihres Vaters völlig aus der Bahn geworfen und sie macht ihre Mutter dafür verantwortlich.
In beiden Elternhäusern passieren unentwegt Dinge, die eigentlich eines Gesprächs bedürfen oder einer echten Aussage.
Die Eltern schweigen und wehren sich gegen eine Konfrontation. Die Konflikte werden ignoriert, die Schwierigkeiten der Töchter finden nur oberflächlich Beachtung. Doch dann lernen sie sich beide kennen und finden in der jeweils anderen eine Hilfe, Unterstützung, Verständnis. Sie lernen voneinander, sich zu wehren. Der Film lässt sich in keinen zeitlichen Kontext einordnen. Die Orte, an denen er spielt, sind nicht von Bedeutung. Die Geschichte könnte sich überall und zu jeder Zeit ereignen. Die Erzählung ließe sich auch nach Tschechien übertragen, beispielsweise nach Karlsbad, wo der Film seine Premiere feierte, oder eben nach Prag. Was zählt, ist nur die Rebellion der Mädchen.
Lena Drummer hat das deutschsprachige Filmfest besucht. Und das war's für heute, liebe Hörerinnen und Hörer. Für Ihre Aufmerksamkeit bedankt sich Markéta Kachlíková. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Thank you.
Posloucháte vysílání Rádia Praha.